Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Der Staat muss Datenschutz gewähren. Oder auf juristisch, unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mitunter sind wir nur unzureichend geschützt gegenüber Firmen, Plattformen oder Werbetreibenden. Was natürlich auch daran liegt, dass wir unser Smartphone wie einen Sender die ganze Zeit bei uns tragen. Der Staat muss dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung seiner Bürgerinnen und Bürger nicht nur gegen andere verteidigen, sondern auch selbst achten. Fachleute sehen seit einiger Zeit das Bestreben, dieses Recht zu umgehen, mit dem Verweis auf die öffentliche Sicherheit. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 erleben wir eine mal mehr, mal weniger heftig geführte Debatte um diese öffentliche Sicherheit, in der unter anderem Datenschutz gegen das Gemeinwohl in Stellung gebracht wird. Mit zwei Entwicklungen in dieser Debatte, einmal auf Bundesebene und einmal auf der europäischen, beschäftigen sich die beiden Kurzvorträge, die wir heute im Hörsaal senden. Es geht einerseits um die schon durchgeführten und die noch geplanten Reformen der deutschen Polizeigesetze in einigen Bundesländern und andererseits um die sogenannte europäische Herausgabeanordnung, auch E-Evidence genannt.
Es gibt einmal die Herausgabeanordnung, die sozusagen dazu dient, dass Daten herausgegeben werden sollen, und auf der anderen Seite die Sicherungsanordnung, bei der Daten zunächst gespeichert werden müssen, um dann später für eine Herausgabe zur Verfügung zu stehen. Wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht ein Arzt oder eine Ärztin in Malta einen dort illegalen Schwangerschaftsabbruch durchführt, und in Malta sind tatsächlich so gut wie alle Schwangerschaftsbrüche illegal, wenn diese Ärztin nun sagt, ich kommuniziere über Posteo, der mir als relativ privater deutscher E-Mail-Anbieter bekannt ist, dann müsste auch Posteo im Falle einer Herausgabeanordnung der maltesischen Behörden ihre E-Mails herausgeben. Der Deutsche Richterbund hat dazu in einer Stellungnahme ausgeführt, dass dies in der Praxis zu einer weitgehenden Rechtlosigkeit der Betroffenen führt.
Lieber Webshop-Anbieter, gib uns doch bitte mal das Nutzungsverhalten dieser Person raus. Was macht die denn so? Was kauft die denn? Oder was sind denn die Passwörter? Was sind die E-Mails, die diese Person bei euch nutzt? Die Figur des Gefährders oder der Begriff an sich taucht eigentlich erst Anfang der 2000er auf. Es lohnt sich zu wissen, was davon die Polizei wann darf und daran ja auch mitzudiskutieren. Also die Sachen sind ja nicht selbstverständlich, sondern teilweise gerade ganz viele von diesen technischen Überwachungsmaßnahmen sind noch Verhandlungsmasse und sind keineswegs Konsens.
Und um mitzudiskutieren, sind die Recherchen unserer beiden Rednerinnen heute hilfreich. Elisabeth Niekrenz ist Referentin der digitalen Gesellschaft. Sie ist Juristin, as.jur. Das heißt Volljuristin oder schön altmodisch gesagt Rechtsassessorin. Und als solche beschäftigt sie sich mit der europäischen Herausgabeanordnung, E-Evidence, grenzüberschreitender Datenzugriff für die Strafverfolgung. So heißt ihr Vortrag. Das, was Niekrenz schildert und kritisiert, möchte ich danach noch im Interview mit Per Heinlein besprechen, der seit 2014 den Provider Mailbox.org betreibt, einen laut Selbstaussage werbefreien, sicheren, datenschützenden E-Mail-Anbieter. Dann hört ihr den zweiten Vortrag von Marie Bröckling von Netzpolitik.org mit dem Titel »Ein Jahr neue Polizeigesetze und nun?« Beide Rednerinnen haben anlässlich des Kongresses »Das ist Netzpolitik« vorgetragen in der Berliner Volksbühne am 13. September 2019 auf Einladung von Netzpolitik.org. Also kommt erstmal mit nach Europa und schaut mit Elisabeth Niekrenz in den Gesetzentwurf der Europäischen Kommission, der derzeit im Parlamentsausschuss liegt, in dem für bürgerliche Freiheiten. Franz Timmermans in der Kommission Juncker, EU-Kommissar für bessere Rechtsetzung, interinstitutionelle Beziehungen und Rechtsstaatlichkeit, hat im April 2018 bei der Veröffentlichung des Entwurfes Folgendes gesagt. Zitat: Die heutigen Vorschläge sehen die Schaffung neuer Instrumente vor, die es nicht nur den zuständigen Behörden ermöglichen, elektronische Beweise rasch und effizient grenzüberschreitend zu sammeln, sondern die auch solide Vorkehrungen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten aller Betroffenen enthalten. Elisabeth Niekrenz, Referentin bei der digitalen Gesellschaft, sieht das anders.
Elektronische Beweismittel und grenzüberschreitender Datenzugriff. Sollen spanische, ungarische, rumänische oder italienische Behörden Anbieter wie GMX oder Posteo zur Herausgabe von Metadaten und Inhaltsdaten zwingen dürfen, ohne dass die deutsche Justiz dabei ein Wörtchen mitzureden hat? Und vor allem auch ohne dass die Tat, wegen der ermittelt wird, in Deutschland überhaupt eine Straftat ist? Genau das ist die Kernidee der geplanten E-Evidenz-Verordnung. Und das ist auch noch nicht alles. Hinzu kommt nämlich, dass auf diese E-Evidenz auch noch ein Partnerschaftsabkommen mit den USA aufgesetzt werden soll. Und die Europäische Kommission hat bereits ein Mandat erhalten, um dafür zu verhandeln mit den USA, obwohl das Parlament selbst bezüglich der zugrunde liegenden Verordnung noch gar keinen Standpunkt gefasst hat. Welche Probleme sollen denn gelöst werden? Die Kommission sagt dazu in einem Arbeitspapier: The Internet is largely privately owned and borderless for everyone except authorities pursuing criminal investigations. Das Grundproblem, dem wir uns hier gegenüber sehen, ist so ein Stück weit das Territorialitätsprinzip. Also Staatsanwaltschaft und Polizei können grundsätzlich Strafverfolgungsmaßnahmen nur innerhalb ihres Staatsgebietes durchführen. Und das konfligiert so ein Stück weit mit der starken Entwicklung und dem Trend hin zum Cloud Computing, oder ein bisschen allgemeiner gefasst zu dem Umstand, dass Daten ja auf der ganzen Welt gespeichert werden. Nun ist es zunächst so, dass Behörden ja genauso wie Nutzerinnen und Nutzer auf alle Daten zugreifen können, die im Internet öffentlich zugänglich sind, was bereits mehr ist, als Ermittlungsbehörden je zuvor möglich war. Aber wie sieht es denn bisher eigentlich mit dem grenzüberschreitenden Zugriff auf nicht öffentliche Daten auf? Der traditionelle Weg, in dem Ermittlungsmaßnahmen über Landesgrenzen hinweggehen, das ist der der gegenseitigen Rechtshilfe, auf Englisch Mutual Legal Assistance Treaties. Das ist ein Weg, der in der Regel sehr langwierig ist. Häufig funktioniert die Kooperation auch nicht so gut. Da liegen sozusagen Abkommen vor, die jeweils zwischen zwei Staaten, manchmal auch zwischen mehreren Staaten, geschlossen werden. Das führt dazu, dass in der Praxis die Herausgabe gerade von elektronischen Daten häufig vom Goodwill der Unternehmen abhängt und sozusagen auf Basis freiwilliger Kooperation stattfindet. Laut einem Papier der EU-Kommission sind dabei 2016 58% aller Behördenanfragen beantwortet worden. Beantwortet heißt nicht zwingend, dass sie positiv beantwortet wurden. Die USA sind nun bereits 2018 tätig geworden in dieser Frage und haben den sogenannten Cloud Act erlassen. Und dieses Gesetz verpflichtet US-Unternehmen, Daten, die sie auf der ganzen Welt gespeichert haben, an US-Strafverfolgungsbehörden herauszugeben, wenn diese das anfordern, was unter Umständen zu Konflikten mit der Rechtsordnung der jeweiligen Staaten, in denen die Daten gespeichert sind, führen kann. Namentlich geht die Mehrheit der Literatur von einem Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung aus, wenn Daten in Europa gespeichert sind. Die EU hat sich nun schon vor einigen Jahren mal mit dem Thema beschäftigt und hat auch ein Instrument geschaffen, was grenzüberschreitende Ermittlungen leichter möglich machen soll. Das ist die Europäische Ermittlungsanordnung. Die Verordnung darüber ist 2014 erlassen worden. Nicht Verordnung, sondern Richtlinie, Verzeihung. Und 2017 ist die Umsetzungsfrist abgelaufen. Diese Europäische Ermittlungsordnung ist aus grundrechtlicher Perspektive auch schon sehr stark kritisiert worden, hält allerdings noch so ein paar basale Grundrechte und Schutz oder Schutzmöglichkeiten für Grundrechte aufrecht. Das funktioniert also so, dass ein Mitgliedstaat, der Anordnungsstaat, eine Anordnung, man spricht auch von der Strafermittlung auf Auftrag, an den zweiten Mitgliedstaat, in dem diese Ermittlungsmaßnahme passieren soll, schickt. Und dieser Vollstreckungsstaat prüft dann die Anordnung und führt sie aus, kann aber auch die Ausführung versagen. Und zwar vor allem kann er es dann machen, wenn er sagt, naja, also die Tat, wegen der er ermittelt wird, die finden wir eigentlich gar nicht schlimm, das ist in unserer Rechtsordnung keine Straftat und wir wollen nicht daran teilhaben, dass Personen, die sowas machen, verfolgt werden. Da gibt es dann ein paar Ausnahmen, sozusagen ein paar Straftatbestände, auf die man sich in der EU geeinigt hat. Und im Übrigen hat aber der Staat, in dem das stattfinden soll, da ein erhebliches Mitspracherecht. Da sind auch verbindliche Fristen eingeführt worden, um, wie gesagt, die Vorgänge zu beschleunigen. Also nach 30 Tagen muss der Vollstreckungsstaat antworten. Spätestens binnen 90 Tagen soll er die Maßnahme aufgeführt haben. Ist dieses Instrument eigentlich suffizient? Was treten da für Probleme auf? Brauchen wir mehr? Dennoch soll nun alles noch viel schneller gehen. Und die E-Evidenz-Verordnung soll den Mitgliedstaat, in dem ja die Maßnahme durchgeführt werden soll, nämlich den Vollstreckungsstaat, völlig übergehen. Ja, es besteht nämlich die Möglichkeit, so eine Anordnung einfach von einem Staat direkt an einen Provider, der seinen Sitz in einem anderen Staat hat, zu schicken. Der Vollstreckungsstaat ist dann verpflichtet, wenn der Provider sozusagen die Maßnahmen nicht ausführen würde, Sanktionen zu verhängen und auch zu vollstrecken. Und diese Sanktionen können auch ganz erheblich sein. Und zwar umfasst es zwei Grundinstrumente. Es gibt einmal die Herausgabeanordnung, die sozusagen dazu dient, dass Daten herausgegeben werden sollen, und auf der anderen Seite die Sicherungsanordnung, bei der Daten zunächst gespeichert werden müssen, um dann später für eine Herausgabe zur Verfügung zu stehen. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen von so einer Anordnung? Zunächst muss es sich natürlich um Ermittlungsmaßnahmen im Rahmen eines Strafverfahrens handeln. Und dann ist erforderlich, dass im Anordnungsstaat für einen vergleichbaren Zweck in einem innerstaatlichen Verfahren eine vergleichbare Maßnahme zur Verfügung stünde. Das bedeutet, wenn jetzt etwa Bulgarien eine Anordnung betreffend Daten in Deutschland erlässt, dann müsste die eine Anordnung dieser Art in Bulgarien in einem innerstaatlichen Verfahren möglich sein. Es ist aber nicht erforderlich, dass sie auch in Deutschland rechtmäßig wäre. Und das führt zu dem absurden Ergebnis, dass ausländische Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel in Deutschland, aber das Beispiel kann man genauso gut mit allen anderen Staatenkombinationen durchführen, ja viel stärkere Eingriffsmöglichkeiten haben könnten, als deutsche Behörden das hätten im Einzelfall. Die Anordnung muss notwendig und verhältnismäßig sein. Und es gibt eine besondere Hürde für sogenannte Inhalts- und Transaktionsdaten. Zu den Datenkategorien komme ich auch gleich nochmal. In diesem Fall wurde nämlich ja so eine Art Hürde eingefügt. Und zwar soll die Straftat im Anordnungsstaat mit mindestens einer Höchststrafe von 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sein. Das klingt nach einer gar nicht so geringen Strafe, ist aber, da Strafrahmen häufig sehr weit gefasst sind, eigentlich nicht wirklich eine Hürde. In Deutschland etwa steht im Strafgesetzbuch, dass ein Diebstahl bestraft wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Soll heißen, jeder Ladendiebstahl wäre in Deutschland im Prinzip davon erfasst. Und in anderen EU-Staaten ist es zum Teil ähnlich geregelt. Es gibt zum Teil einen Richtervorbehalt, allerdings gilt auch dieser nur für einen Teil der Datenkategorien, auch für Inhalts- und Transaktionsdaten. Das heißt, es gibt auch viele Metadaten, die ohne Richtervorbehalt herausverlangt werden könnten. Und das ist vor allem deshalb problematisch, weil es sich, wie wir auch noch sehen werden, vielfach um eine heimliche Maßnahme handeln kann, die im deutschen Recht eigentlich immer unter Richtervorbehalt stehen. Was ist die Folge einer solchen Anordnung? Der Provider bekommt diese Anordnung und er ist dann verpflichtet, die Daten herauszugeben, und zwar binnen 10 Tagen und in Notfällen sogar binnen 6 Stunden. Das ist eine Anforderung, die den viele Provider, gerade kleine und mittlere Unternehmen, kaum gerecht werden können. Eine Prüfung kann man in dieser Zeit schon gar nicht vornehmen, sollen sie allerdings auch nicht machen, weil sie nicht wirklich die Möglichkeit haben, das abzulehnen. Aber ja, diese 6-Stunden-Frist würde im Prinzip Anbieter zwingen, einen 24-Stunden-Service einzurichten, was natürlich auch ziemlich bedenklich ist. Bei Nichtbeachtung drohen erhebliche Sanktionen, und zwar in Höhe von bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Das heißt, es kann also richtig teuer werden, wenn man so eine Anordnung nicht einhält. Wie erfahre ich denn jetzt als Betroffene in Person, dass meine Daten an eine Strafverfolgungsbehörde herausgegeben wurden? Der Provider darf mich nicht informieren, außer in Sonderfällen, in denen er sozusagen von der Anordnungsbehörde dazu angewiesen wurde. Und die Anordnungsbehörde soll mich eigentlich informieren. Sie kann das aber verschieben, wenn die Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden sollen, wenn ich sozusagen nicht mitbekommen soll, dass gegen mich ermittelt werden soll. Und sie muss mich unter Umständen auch gar nicht informieren, nämlich dann, wenn die berechtigten Interessen von Dritten ja sozusagen dadurch beeinträchtigt werden könnten. Der Deutsche Richterbund hat dazu in einer Stellungnahme ausgeführt, dass dies in der Praxis zu einer weitgehenden Rechtlosigkeit der Betroffenen führt. Weil mir natürlich auch keine Möglichkeit offen steht, mich zu wehren gegen eine Anordnung, von der ich gar nichts weiß. Welche Dienste sind jetzt alles davon umfasst? Das sind auch ziemlich viele. Auf der einen Seite haben wir die elektronischen Kommunikationsdienste. Darunter muss man sich so etwas vorstellen wie Voice-over-IP, Messenger und E-Mail. Diese Beispiele stammen übrigens aus den Erwägungsgründen der Richtlinie. Es sind aber auch technischere Dienste wie Internet-Domainnamen und IP-Adressendienste erfasst, Privacy- und Proxy-Dienste und schließlich die sogenannten Dienste der Informationsgesellschaft, die es Nutzern ermöglichen sollen, miteinander zu kommunizieren und Inhalte zu speichern. Das betrifft etwa Online-Marktplätze, Cloud-Dienste, Gaming-Plattformen, soziale Netzwerke. Also diese Definition ist ziemlich umfassend, die hier für Service Provider gewählt wird. Das heißt, eigentlich nahezu alle, die möglicherweise Daten über uns speichern, im Online-Bereich sind davon erfasst. Und es müssen also Dienste sein, die ihre Leistungen in der Europäischen Union anbieten. Ganz interessant ist auch, dass diese Verordnung neue Datenkategorien schafft, die wir so im bestehenden EU-Recht eigentlich nicht kennen. Sie teilt nämlich auf, was auch ziemlich komplex wird, in Inhaltsdaten, Transaktionsdaten, Zugangsdaten und Teilnehmerdaten. Die Linie der unterschiedlichen Schutzniveaus verläuft sozusagen zwischen den Transaktionsdaten und den Zugangsdaten. Da haben wir also noch diese Pseudohürde mit den mindestens 3 Jahren Höchststrafe und den Richtervorbehalt bei Herausgabeanordnungen. Eines der großen Probleme an diesen Definitionen ist aber, dass Transaktionsdaten und Zugangsdaten 2 Kategorien sind, die sich vielfach überlappen. Also IP-Adressen können zum Teil mit in die eine, zum Teil auch mit in die andere Kategorie fallen. In beiden Fällen geht es darum, sozusagen Daten zu erhalten, die mit einem ganz konkreten Zugriff auf einen Dienst verbunden sind. Darüber hinaus täuscht diese Einteilung darüber hinweg, Ja, dass es sich eigentlich in allen Fällen um personenbezogene Daten handelt, die auch dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung unterliegen. Das größte Problem an diesem Vorschlag ist aber, und ich habe es schon angesprochen, der Verzicht auf die beidseitige Strafbarkeit. Beidseitige Strafbarkeit heißt also in grenzüberschreitenden Verfahren, dass die Straftat in allen Staaten, die betroffen sind, eine Straftat sein muss. Dazu mal ein paar Beispiele zur Illustration. Wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht ein Arzt oder eine Ärztin in Malta einen illegalen Schwangerschaftsabbruch durchführt, und in Malta sind tatsächlich so gut wie alle Schwangerschaftsbrüche illegal, auch zum Beispiel solche, bei denen die Schwangerschaft eine Folge eines Sexualdeliktes ist oder ähnliches. Wenn diese Ärztin nun sagt, ich kommuniziere über Posteo, der mir als relativ privater deutscher E-Mail-Anbieter bekannt ist, dann müsste auch Posteo im Falle einer Herausgabeanordnung der maltesischen Behörden ihre E-Mails herausgeben. In Polen ist es eine Straftat zu behaupten, dass das polnische Volk oder der polnische Staat, heißt es, so meine ich, am Holocaust beteiligt gewesen sind. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Personen in Polen, vielleicht Historiker oder Historikerinnen, Aufklärungsarbeit vornehmen und möglicherweise über einen Facebook-Account publizieren, ohne ihren Klarnamen anzugeben, der in Irland sitzt, dann müsste Facebook auf Anordnung sozusagen Zugangsdaten, IP-Adressen und so weiter dieser Personen, dieses Accounts an polnische Behörden herausgeben. Kürzlich gab es erst Berichte darüber, dass Puigdemont in Belgien von spanischen Behörden ausspioniert wurde. Sowas könnte man dann sozusagen bald ohne oder sozusagen unter dem Vorwand einer Strafermittlung ganz legal machen, also seine Dienste, seine Daten auch herausgeben lassen. Der Fall Puigdemont ist vielleicht auch das einleuchtendste Beispiel für die Bedeutung von beidseitiger Strafbarkeit, weil das ja das Kriterium war. Damals ging es um einen europäischen Haftbefehl, dessen wegen Puigdemont nicht ausgeliefert wurde an Spanien aus Deutschland, weil eben die Rebellion, die ihm vorgeworfen war, in Deutschland nicht oder nicht so unter Strafe stand wie in Spanien. Das letzte Beispiel stammt vom Bundesministerium der Justiz aus einem Papier, was netzpolitik.org geleakt hat. Das Justizministerium macht sich nämlich auch erhebliche Sorgen und handelt davon, dass eine deutsche Journalistin von einem Mitarbeiter einer ausländischen Bank Daten über eine Steuerhinterziehung erhält und in diesem Staat eben eine Verletzung des Bankgeheimnisses eine Straftat ist, was in Deutschland nicht der Fall wäre. Auch diese Daten müssen dann an den entsprechenden Staat herausgegeben werden. Als Mitgliedstaat, der sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass in meinem Staat teilgenommen oder teilgehabt wird an so einem Verfahren. Welche Möglichkeiten habe ich? Es gibt bestimmte Fälle, in denen man notifiziert werden muss. Auch das hat erst der Europäische Rat eingefügt in das Verfahren. Das heißt, ich bekomme sozusagen eine Mitteilung darüber. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, hier geht es um eine Person, die zum Beispiel Immunitätsschutz als Abgeordnete hat oder die möglicherweise ein Berufsgeheimnisträgerin ist, dann kann ich den Mitgliedstaat, den Anordnungsstaat, der das angeordnet hat, sozusagen darauf hinweisen. Ich habe aber kein Vetorecht. Und das kann zu der absurden Situation führen, dass ein Staat am Ende die Sanktion so einer Anordnung vollstrecken muss, obwohl er selbst diese Anordnung für grundrechtswidrig, rechtsmissbräuchlich oder auch schlicht rechtswidrig hält. Und an der Stelle bekommen wir dann auch ein Problem mit der völkerrechtlichen Souveränität. Was mache ich, wenn ich gegen so eine Anordnung klagen will? Als Provider kann ich die Sanktionen anfechten, wenn ich dann eine bekomme und mich vorher nicht dran gehalten habe, kann aber nicht die Anordnung selbst anfechten. Das heißt, dass unter Umständen Provider noch die Möglichkeit hätten zu sagen, das ist rechtswidrig, da spielen wir nicht mit, die fällt eigentlich raus, beziehungsweise ist sie eben nur unter der Gefahr, dass die Provider dann eine hohe Sanktion bekommen, möglich. Als betroffene Person habe ich die Möglichkeit, den Rechtsbehelf im Anordnungsstaat einzulegen, mich dort dagegen zur Wehr zu setzen, was natürlich auch ziemlich problematisch ist, weil ich mich unter Umständen in einem anderen Staat aufhalte, dort zu Hause bin. Das heißt, ich muss möglicherweise ein Gerichtsverfahren in einer anderen Sprache, in einem anderen Land führen, was natürlich mit ganz erheblichen praktischen Problemen verbunden ist und nicht zuletzt sehr teuer. Also vielleicht finde ich da nicht mal einen Anwalt, mit dem ich gut kommunizieren kann. Wo stehen wir im Moment? Die gute Nachricht ist, es ist noch kein Gesetz. Die Sache ist sozusagen noch aufhaltbar. Letzten April hat die Kommission den Entwurf rausgebracht. Der Rat hat dann im Dezember dazu abgestimmt und sich dazu bekannt, wobei Deutschland dagegen gestimmt hat. Katharina Barley hat also auch in der Öffentlichkeit ganz erhebliche Zweifel daran angemeldet, dass hier Grundrechtsschutz gewährleistet werden kann. Und derzeit liegt der Entwurf im Parlament und dort im LIBE-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Der hat noch in der letzten Legislaturperiode 7 Working Papers herausgegeben. Die Berichterstatterin ist Birgit Zippel. Und diese Working Papers sehen den Entwurf auch sehr, sehr kritisch. Was natürlich gut ist, weil man den Eindruck hat, dass der dort bei Personen liegt, die durchaus einen kritischen Blick darauf haben. Relativ schwierig ist allerdings die Frage, ob man dieses Instrument eigentlich überhaupt sinnvoll entschärfen kann. Dazu sagt Professor Martin Böse, der Professor ist für Strafverfahrensrecht und Strafrecht, in einem Gutachten, das er für die europäischen Institutionen geschrieben hat: "The added value of the new cooperation regime is mainly based on the abolition of cooperation obstacles and procedures ensuring effective protection of fundamental rights." Also das heißt, der ganze Wert der Angelegenheit, die diese Sache sozusagen so schnell möglich machen soll, hat den Preis, dass Grundrechte nicht mehr sicher gewährleistet oder geschützt werden können. Und das spricht eigentlich sehr stark dagegen, dass man irgendwie ein sinnvolles Instrument da rausbekommt, was gleichzeitig noch einen sinnvollen und hochwertigen Grundrechtsschutz hat. Ein Wort vielleicht noch zum US Cloud Act, den ich anfangs schon mal angesprochen habe. Ich habe es schon erwähnt. Da werden also US-Unternehmen dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die sie in anderen Staaten als den USA speichern, was gegen derzeitiges Datenschutzrecht in Europa verstößt, sodass Unternehmen in Europa eigentlich vor die Wahl gestellt sind, sollen sie gegen die DSGVO verstoßen oder sollen sie gegen US-Recht verstoßen. Und der Cloud Act sieht nun sogenannte Executive Agreements vor, die sozusagen anderen Staaten dann wechselseitig den Zugriff im jeweils anderen Land ermöglichen. So etwas will die Europäische Kommission nun verhandeln, wie gesagt, bevor das Parlament entschieden hat. Und was ganz interessant ist, ist, dass sich die Stimmen der rechtswissenschaftlichen Literatur mehren, die sagen, es gibt den Artikel 48 DSGVO, der sagt, wann man Daten unter solchen Umständen an Drittstaaten übertragen muss, kann. Und dafür ist tatsächlich ein Verwaltungsabkommen erforderlich. Und dieses Abkommen muss aber sicherstellen, dass das europäische Schutzniveau auch aufrechterhalten bleiben muss. Und ob das gelingen wird in Verhandlungen mit den USA, ist doch recht fragwürdig, vor dem Hintergrund, dass auch jetzt im Cloud Act eigentlich zu wenig Rechtsbehelfsmöglichkeiten und auch zu wenig Schutz von Berufsgeheimnisträgern vorhanden ist. Vielen Dank, das war sozusagen erstmal der Input von meiner Seite. Danke.
Keine 17 Minuten lang der Vortrag von Elisabeth Niekrenz von der Digitalen Gesellschaft über die derzeit in Planung befindliche E-Evidence-Verordnung, aber eben doch voller Hinweise auf andere Rechtsordnungen, Abkommen und so weiter. Deshalb findet ihr noch ein paar Links dazu zum Weiterlesen bei uns auf der Homepage. Ich habe mich beim Anhören des Vortrages gefragt, wie sehen Provider diese geplante E-Evidence-Verordnung, also Provider, die damit werben, hohe Datenschutzstandards einzuhalten? Anbieter wie Posteo vielleicht oder wie Mailbox.org. Wir tun alles dafür, dass Privates privat bleibt. So wirbt Mailbox.org für seine Mail-Dienste. Seit 2014 bietet die Berliner Firma ihre Dienste an. Und der Unternehmer dahinter ist Per Heinlein. Schönen guten Tag, Herr Heinlein.
Schönen guten Tag, hallo.
Noch ist ja nichts entschieden im Europaparlament. Der Entwurf wird ja noch beraten. Aber wie nehmen Sie diese Vorschläge und diesen Entwurf der Kommission wahr?
Also zum einen nehmen wir den natürlich als sehr bedrohlich wahr, denn das geht halt an allem vorbei, was wir hier auch aus deutscher Sicht kennen und an Werten und an Grundrechten und an auch Strafrechtsschutz und Gewaltenteilung kennen. Da werden halt sehr umfangreiche Zugriffsmöglichkeiten eingeräumt, die sich einfach nicht nach den deutschen Gesetzen richten müssen. Und da sind wir natürlich total erschrocken darüber.
Übergeht die nationale, in dem Fall die deutsche Rechtsprechung, sagen Sie, aber Frans Timmermans, der ist EU-Kommissar der Kommission Juncker für bessere Rechtsetzung, der sagt, Zitat, wir dürfen nicht zulassen, dass Straftäter und Terroristen die heutigen elektronischen Kommunikationstechnologien einsetzen, um Straftaten zu vertuschen und sich der Justiz zu entziehen. Es darf keine Schlupfwinkel für Straftäter und Terroristen in Europa geben, weder online noch offline. Stimmen Sie Ihnen denn in diesen Punkten zu?
Das ist natürlich ein sehr naheliegendes Argument und natürlich auch ein gewisses Totschlagargument, was man immer bringen kann, um in Grundrechte von Bürgern einzugreifen. Das Problem, was wir hier aber natürlich haben, ist, dass wir trotz dieser Vereinheitlichung in Europa und unserem gemeinsamen Werteraum, den wir ja durchaus geschaffen haben, doch sehr unterschiedliche Rechtsnormen und Werte in den verschiedenen Mitgliedstaaten haben. Und etwas, was halt zum Beispiel in Deutschland straffrei sein kann, ausdrücklich, kann in einem anderen Land mit einer Strafverfolgung belegt sein. Und wenn es zum Beispiel aus politischen Gründen ist, um politische Gegner mundtot zu machen. Und da waren es halt bislang sehr wichtige Prinzipien, dass Deutschland zum Beispiel keine Verdächtigen ausliefert, wenn es nicht in Deutschland ebenfalls unter Strafe gestellt war oder dass es eben einer deutschen Rechtskontrolle unterliegt, ob und wie ermittelt werden kann. Und das setzt diese neue Norm halt außer Kraft, wenn sie so durchkommt, wie sie gerade geplant ist. Mhm.
Wobei es ja da jetzt nicht konkret um die Auslieferung von Personen geht, da denken wir vielleicht so an den Fall Putsch de Mont, sondern es geht um die Herausgabe von Daten.
Ja, aber es ist natürlich schon etwas absurd, wenn einerseits Deutschland sagen würde, wir würden diesen Verdächtigen nie ausliefern, weil es in Deutschland gar nicht strafbar ist, was er gemacht hat. Gleichzeitig sollen wir Provider verpflichtet werden, Ermittlungsanteile zu geben, um gegen diesen Verdächtigen überhaupt erstmal zu ermitteln und ihn damit natürlich auch in Gefahr zu bringen, anderswo, zum Beispiel bei einer Reise im Ausland oder in anderen Situationen, dann plötzlich der Strafverfolgung durch diesen jeweiligen Mitgliedstaat zu unterliegen.
Jetzt bekommen Sie natürlich auch derzeit schon Anträge von Behörden auf die Herausgabe von Daten und Sie veröffentlichen jährlichen Transparenzbericht, in dem man eben sehen kann, wer wollte was wann haben. 2018 gab es 72 Anträge auf die Herausgabe von Daten, 68 davon kamen von deutschen Behörden, 4 aus anderen Ländern der EU. Klingt jetzt nicht so für mich, als würde derzeit maßlos viel bei Ihnen angefragt.
Es wird halt vor allem oft auch sehr stümperhaft angefragt, was man irgendwie auch verstehen kann, weil natürlich auch viele ermittelnde Polizisten technisch nicht sonderlich fit sind und sich natürlich auch im Telekommunikationsrecht vielleicht nicht so gut auskennen. Insofern haben wir Provider schon auch die Aufgabe, sehr konkret und auch durch eine Rechtsprüfung auf unsere Kosten auszufiltern, welche Anfragen überhaupt rechtlich zulässig sind. Und da sind wir halt über die Qualität der Anfragen schon erschrocken. Da sind wir auch über den Datenschutz sehr erschrocken, weil viele Anfragen kommen mit einer unverschlüsselten E-Mail, sodass wir Name des Verdächtigen, Tatbestand und Adresse vielleicht auch eines Verdächtigen erfahren, was wir gar nicht dürfen. Mhm. Da hat sich in Deutschland in den letzten Jahren schon viel positiv entwickelt im Bewusstsein. Sehen wir aber aktuell auch, dass wir aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland einfach Anfragen kriegen, die überhaupt nicht mit dem deutschen Recht zu vereinbaren sind und wo dieses Bewusstsein überhaupt nicht vorhanden ist. Und wir befürchten halt, dass das einfach dann zunehmen wird, wenn jeder Polizist jetzt geneigt ist, in jedem Land der Welt oder in jedem Land in Europa da Ermittlungsverfahren und Datenabfragen anzustoßen.
Sie sagen, es wird stümperhaft angefragt. In einem Interview mit Ihnen las ich, dass Sie davon gesprochen haben, es herrsche bei deutschen Ermittlern blanke Unwissenheit über die geltende Gesetzeslage. Wie prüfen und wie beantworten Sie oder Ihr Unternehmen solche Anfragen?
Also es gibt selten mal Situationen, dass sich der Ermittlungspolizist gut damit auskennt. Manche Bundesländer haben auch eine eigene Instanz dafür geschaffen, die das stellvertretend für das ganze Bundesland macht. Das ist dann sehr angenehm, mit Profis sozusagen zusammenzuarbeiten, weil man die gleiche Sprache spricht. Ansonsten müssen wir tatsächlich viele Anfragen, die als Word-Dokument reinkommen, die als blanke E-Mail reinkommen oder sonst irgendwie bei uns aufschlagen, händisch prüfen, im Zweifelsfall durch unsere Anwälte auf unsere Kosten. Und müssen in sehr, sehr vielen dann tatsächlich auch mal kurz anrufen und erklären, dass wir diese Anfrage aus Rechtsgründen gar nicht beantworten dürfen. Wir würden uns teilweise selber strafbar machen, wenn wir dieser Anfrage nachkommen.
Ich hatte ja gesagt, 72 entsprechende Anträge waren das im vergangenen Jahr, in 2018. Sie gehen also davon aus, dass bei Ihnen einfach jede Menge sozusagen Rechtsberatung oder Nachschulung in Sachen Ermittlungsarbeit anfällt?
Ja, das ist der Fall. Wir haben darum auch durchaus mal ein Dossier zusammengestellt für die Ermittlungsbehörden, um mal auch aufzuklären, was denn eigentlich wie angefragt werden muss. Ich kann das in einem gewissen Rahmen natürlich verstehen. Diese Ermittlungspolizisten haben sehr viel parallel zu tun. Das Internet ist natürlich vielleicht ein Raum, der ihnen technisch auch nicht liegt, wenn sie nicht aus der Internetgeneration kommen. Und da sind auch viele Anfragen auch inhaltlich schon einfach unstimmig und ergeben keinen Sinn. Aber das wird die Zeit natürlich regeln und wir sehen auch, dass es besser geworden ist. Wir sind bloß erschrocken darüber, dass wir auch durchaus Polizisten am Telefon haben, die uns ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das rechtswidrig ist, aber ich versuche es halt einfach mal trotzdem. Denn da fallen dann einfach so Sätze wie Datenschutz ist Täterschutz. Und das zeigt natürlich schon, dass man das mit den Grundrechten der Gedanken- und Meinungsfreiheit unserer Verfassung irgendwie nicht ganz verstanden hat.
Was denken Sie, wie geht es jetzt weiter mit der E-Evidence-Verordnung?
Ja, es bleibt natürlich nur zu hoffen, dass jetzt der Proteststurm losgeht und sie nicht so verabschiedet wird, wie sie aktuell verabschiedet wird oder wie sie aktuell diskutiert wird. Grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass man versucht, in Europa da einen gleichen Rechtsraum zu schaffen für solche Abfragen. Das würde uns als Provider prinzipiell auch helfen, weil wir dann natürlich wissen, wie wir mit ausländischen Anfragen umgehen können. Man darf auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch Fälle, wo durchaus zu Recht und auch in einem guten Sinne ermittelt wird, weil wirklich Straftaten vorliegen, gerade in grenzüberschreitenden Delikten in schwerer Kriminalität, will man das natürlich schon irgendwie auch angehen können. Aber es kann einfach nicht sein, dass der Ursprungsstaat, also in dem Fall Deutschland, wo wir sitzen, komplett in der Rechtsprüfung außen vor gelassen wird. Die deutschen Behörden haben kein Vetorecht, sie haben kein Prüfrecht. Und damit wird einfach unsere Rechtsnorm hier außer Gefecht gesetzt. Und wir können nur dazu raten, dass man das ganz genau nochmal auf den Prüfstand stellt und hier einfach auch nicht das deutsche Rechtssystem durch die Hintertür ausgehebelt wird, zum Nachteil unserer Bürger hier.
Das wünscht sich Per Heinlein. Er ist der Chef, der Gründer des Providers Mailbox.org. Und er befürchtet grundrechtswidrige Eingriffe in den in Deutschland geltenden Datenschutz, sollte die E-Evidence-Verordnung so wie derzeit geplant angenommen werden. Besten Dank für das Gespräch, Herr Heinlein.
Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank.
Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
So viel zur E-Evidence-Verordnung, an der in Brüssel derzeit gearbeitet wird. Klingt für mich so, als wäre das in der aktuellen Fassung so eine Art Jobmaschine für angehende Juristinnen und Juristen. Gehen wir mal auf andere Ebenen, in die Bundesländer rein. Viele deutsche Länder haben ihre Polizeigesetze vor kurzem überarbeitet, andere sind noch dabei. Als erstes Bundesland hat sich Bayern im Mai 2018 ein neues Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der staatlichen bayerischen Polizei gegeben. Kurz heißt das Polizeiaufgabengesetz, wobei ist auch nicht so kurz, aber kürzer. Auch Länder wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt oder Hamburg arbeiten an neuen Gesetzen oder aber haben schon welche. Es hat nicht nur in Bayern Kritik gegeben an den Zugriffsmöglichkeiten, die diese Gesetze den Behörden einräumen. Marie Bröckling stellt das gleich ausführlicher dar. Die Rednerin hat Politikwissenschaft und Chinesisch studiert und sie arbeitet als Redakteurin für netzpolitik.org. Dort beschäftigt sie sich vor allem mit dem Thema Polizei. Am 13. September 2019 hat sie in der Berliner Volksbühne vorgetragen unter der Überschrift »Ein Jahr neue Polizeigesetze. Und nun?« Sie zeigt parallel zum Vortrag ein paar Bilder, erklärt die aber so, dass wir ja ausschließlich übers Ohr sehr gut folgen können. Eingangs erklärt Marie Bröckling, was durch Landespolizeigesetze geregelt wird.
Polizeigesetze regeln alles, was Polizei darf. Und Polizeigesetze sind in Deutschland immer Bundesländersache. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es ein Polizeigesetz, was regelt, was die dortige Polizei machen darf. Und in solchen Polizeigesetzen stehen ganz verschiedene Sachen drin. Das sind solche Sachen wie offene Überwachungsmaßnahmen. Also zum Beispiel eine große Debatte in den letzten Jahren waren diese Bodycams, also so kleine Kameras, die Polizistinnen und Polizisten am Körper tragen, die aufnehmen, was in direkter, in unmittelbarer Nähe steht. Es sind natürlich auch Überwachungskameras. Eine große Debatte seit ein paar Jahren sind auch sogenannte elektronische Fußfesseln. Also das sind so kleine Peilsender, die Menschen an den Füßen tragen, die letztendlich nichts anderes machen als eine Ortung. Also ständig überwacht, 24 Stunden überwachen, wo diese Person sich bewegt. Also ein bisschen wie das, was ein normales Smartphone auch macht. Genau, und daneben sind das aber auch ganz viele heimliche Überwachungsmaßnahmen. Und aus meiner Perspektive sind das eigentlich oft die viel interessanteren, weil das die sind, die Menschen gar nicht direkt mitkriegen, die für sie oft nicht sichtbar sind, wo es teilweise für sie auch nicht sichtbar sind, wenn sie davon betroffen sind, sondern die halt heimlich stattfinden. Und das kann sowas sein, also ganz, ganz klassisch, ganz altmodisch sozusagen, Observation. Also Polizistinnen und Polizisten sitzen vor deinem Arbeitsplatz und gucken, wann du rauskommst und wen du triffst. Das kann auch, mittlerweile kann man auch schon fast sagen, klassisch Telefonüberwachung. Also die Polizei geht zum Provider und sagt, lieber Provider, gib uns doch mal bitte alle Verkehrs- oder Inhaltsdaten dieser Person aus den letzten 6 Wochen. Dann kann die Polizei sehen, mit wem man wann telefoniert hat, wie lange dieses Telefonat gedauert hat, wer die Person dahinter war. Teilweise kann das der Inhalt dieser Telefonate sein. Das kann, und das ist ganz spannend, weil das, glaube ich, heute ganz oft nicht bewusst ist, auch andere Unternehmen sagen, bei denen Daten abgefragt werden. Also das können auch jeder Webshop-Anbieter letztendlich sein, zu dem die Polizei hingeht und teilweise je nach Bundesland oder je nach Gesetzesgrundlage dann fragt, lieber Webshop-Anbieter, gib uns doch bitte mal das Nutzungsverhalten dieser Person raus. Was macht die denn so? Was kauft die denn? Oder was sind denn die Passwörter? Was sind die E-Mails, die diese Person bei euch nutzt? Genau, das sind ein großer Teil dieser heimlichen technischen Überwachungsmaßnahmen. Und dann geht es noch weiter zu Sachen wie heimlichem Wohnungseinbruch. Also auch die Polizei darf je nach Bundesland heute schon heimlich in Wohnungen eintreten, diese durchsuchen und teilweise das nutzen, um dann heimlich Spähsoftware auf Geräte zum Beispiel aufzuspielen. Und solche Spähsoftware, sogenannte Staatstrojaner, dienen dann dazu, alle Daten, die auf einem Endgerät sind, also zum Beispiel auf einem Handy oder auf einem Computer, auszulesen und auszuspielen. Das sind alles Gründe, warum es interessant ist, was in Polizeigesetzen drinsteht. Denn es lohnt sich zu wissen, was davon die Polizei wann darf. Und daran
ja auch mitzudiskutieren. Also die Sachen sind ja nicht selbstverständlich, sondern teilweise gerade ganz viele von diesen technischen Überwachungsmaßnahmen sind noch Verhandlungsmasse und sind keineswegs Konsens gerade, dass es überall immer stattfinden darf. Und das ist im Prinzip die Debatte, die jetzt in den letzten 2 Jahren ganz intensiv geführt wurde, was die Polizei wo darf. Zuständig für Polizeigesetze sind in Deutschland die Innenminister. Das sind letztendlich diejenigen, die darüber entscheiden, wie diese Polizeigesetze aussehen, was da drin steht. Auf Bundesebene ist das Horst Seehofer. In den jeweiligen Bundesländern sind das diese jungen Herren. Und um nochmal zu verdeutlichen, wie viel sich da in den letzten Jahren getan hat, habe ich das grün eingefärbt. Überall, wo ein grüner Smiley ist, das sind die Bundesländer, die in den letzten 2 Jahren die Befugnisse in ihrem Bundesland ausgeweitet haben. Also wenn ihr euch dort wiederfindet, lohnt es sich nochmal nachzulesen. Die Grafik ist noch nicht ganz vollständig, weil tatsächlich unter anderem Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gerade noch dabei sind. In Hamburg bin ich auch nächste Woche, da ist nächste Woche die Innenausschussanhörung, also da passiert gerade noch was. Ausnahmen oder so ein bisschen rausstechen aus dieser Entwicklung tun gerade Berlin. Berlin ist spannend, weil es da gerade so Verhandlungen in eine andere Richtung geht. Man möchte so ein bisschen Vorbild für ein alternatives Polizeigesetz werden. Auch Bremen und Thüringen haben sich in der Vergangenheit, auch die Regierungskoalition, anders dazu geäußert und gesagt, sie wollen nicht dabei mitmachen und nicht die Polizeibefugnisse massiv ausweiten. Das alles ist nicht, um zu sagen, dass das alles gleich ist. Nicht jedes dieser Polizeigesetze beinhaltet dieselben Sachen, aber das waren alles Orte, wo in der Vergangenheit diese Debatten geführt wurden und schon massiv Sachen verändert worden sind und eben oft sehr stark ausgeweitet worden sind. Statt jetzt so im Einzelnen darauf einzugehen, was in jedem Bundesland und jetzt hier elektronisch Fußfessel, ja, nein, würde ich gerne so ein bisschen den größeren Bogen spannen und nochmal sagen, was ist denn eigentlich der Kern all dieser Gesetze? Wo kommt das eigentlich alles her? Der Abgeordnete Marc Lürbke, der sitzt für die FDP-Fraktion im Landtag von Düsseldorf, der hat es eigentlich selber sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, noch vor der Verabschiedung, der Geist dieses Polizeigesetzes ist, dass wir Gefährdern gezielt auf den Füßen stehen und eben nicht allen anderen Menschen in NRW. Das heißt, für mich oder aus meiner Perspektive einer dieser Schlüsselfiguren eigentlich, um zu verstehen, worum es bei diesen ganzen Polizeigesetzen geht, ist die Figur des Gefährders. Und die Figur des Gefährders ist eine Figur, die, oder der Begriff an sich, taucht eigentlich erst Anfang der 2000er auf. Also ist eigentlich eine ziemlich neue Begriffskonstellation. Und was dahinter steckt oder was damit gemeint ist, ist, Gefährder sind immer Personen, die als abstrakt gefährlich gelten. Das heißt, diese Person hat also schon gar nicht eine Straftat begangen, aber sie hat auch noch nicht konkrete Vorbereitungshandlungen genommen oder sie ist noch nicht dabei, eine Straftat zu planen. Man kann ihr noch nichts nachweisen, sie ist möglicherweise noch nicht mal Mitglied einer terroristischen Vereinigung oder sonst wie irgendwie organisiert, sondern es ist eine Person, der man unterstellt, dass sie dazu in der Lage ist, in der Zukunft Straftaten zu begehen. Und somit ist der Gefährderbegriff letztendlich auch ein neuer Begriff für eine Personengruppe, die vorher gar nicht im Blickfeld der Polizei war. Also was hinter Gefährder steckt, diese Personen, die noch nichts gemacht haben, das waren Personen, die vorher eigentlich gar nicht für die Polizei interessant waren, weil die Polizei immer erst eingreift, wenn zumindest eine konkrete Gefahr absehbar ist. Oder bisher war das so. Und was dann passiert ist, Anfang der 2000er war, es gab den Anschlag vom 11. September 2001 in den USA. Islamistischer Terrorismus ist als Problemfeld in den Vordergrund getreten, war auf einmal ein ganz großes Thema. Und das Erste, was gemacht wurde, waren diese sogenannten Antiterrorgesetze in Deutschland. Und die Antiterrorgesetze waren letztendlich vor allen Dingen Gesetze, die sich damit beschäftigt haben, mit Personen, die keinen europäischen Pass haben. Also ein Großteil dieser Änderungen haben in den Ausländergesetzen stattgefunden. Es ging ganz viel darum, vereinfachte Abschiebungen durchzuführen, also Menschen schneller auszuweisen. Es ging darum, Menschen gar nicht erst einreisen zu lassen. Und ich habe vor einer Weile mal ein Interview gemacht mit Felix Hanschmann, der lehrt Rechtswissenschaft hier an der Humboldt-Uni in Berlin. Und er hat damals in diesem Interview zu mir gesagt, der Begriff Gefährder hat immer auch eine rassistische Komponente, weil vollkommen klar ist, dass Muslime gemeint sind. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich das immer vor Augen zu führen, dass zwar auch, wenn Gefährder gesagt wird, eigentlich immer der islamistische Gefährder gemeint ist. Genau, und das also eine ganz, ganz bestimmte Personengruppe da eigentlich in den Fokus gerät und dieser Gefährderbegriff teilweise auch verschleiert, wer gemeint ist, nämlich dass es konkret oder zumindest in den Anfangsjahren eigentlich immer um Personen ging, die keinen europäischen Pass haben. Ich finde diese Darstellung
zeigt nochmal so gut, was eigentlich der große Wandel dahinter ist in der ganzen Vorstellung, die dahinter steckt. Also, dass der Gefährderbegriff nicht nur ein neues Wort ist, eine neue Personengruppe, die damit in den Fokus der Polizei gerät, sondern dass dahinter eigentlich wirklich so ein Wandel im Denken der Polizei steht. Nämlich nicht mehr die Idee, Polizei ist anwesend und wartet, bis sich Gefahren herausbilden und greift dann ein, sondern so ein ganzes Denken von, wir wissen eigentlich, dass es innerhalb einer Personengruppe muss es irgendwen geben, der in Zukunft diese Straftaten begehen wird. Und deswegen gehen wir so ganz proaktiv rein, ganz präventiv und finden einfach schon mal von Anfang an raus, wer ist die Person, die am wahrscheinlichsten ist, diese Straftaten zu begehen in der Zukunft. Und dieser personenbezogene und präventive Gedanke vereint sich sozusagen in diesem Gefährderbegriff. Genau, man hatte dann also diese neuen Ausländergesetze geschaffen, die es ermöglicht haben, dass Personen, ohne dass ihnen irgendwas, also ohne dass ihnen die Vorbereitung einer Straftat nachgewiesen wird, allein deshalb, weil man sie für abstrakt gefährlich hielt, dass man sie ausweisen konnte. Das war Anfang der 2000er und dann ging es eigentlich noch einen Schritt weiter. Dann, ich glaube, die erste Person, der das zugeschrieben wird, das öffentlich gesagt zu haben, war der damalige Bundesinnenminister Otto Schily. Und dann später Wolfgang Schäuble, wo ich hier das Zitat mitgebracht habe, in einem Spiegel-Interview, da sagt er, was ist denn eigentlich, wenn beispielsweise Gefährder nicht abgeschoben werden können? Was machen wir mit denen? Kann man solche Gefährder behandeln wie Kombattanten und internieren? Und wirft damit zum ersten Mal die Frage auf, was ist denn mit denen, die wir als Gefährder bezeichnen, also die wir für abstrakt gefährlich halten, die wir aber nicht abschieben können, weil sie halt einen Asylstatus haben oder weil sie einen europäischen Pass haben oder weil sie Deutsche sind. Und es ist total spannend, wenn man sich dieses Interview anguckt. Das war, wie gesagt, 2007. Und der Mensch, der Wolfgang Schäuble damals interviewt hat, fragt dann nochmals nach und fragt ihn, meinen Sie sowas wie Vorbeugehaft? Meinen Sie, man muss diese Menschen einfach, also ohne dass sie eine Straftat begangen haben, in Haft nehmen? Und Wolfgang Schäuble wiegelt dann so ein bisschen ab und sagt, nee, aber man müsste ja schon mal drüber nachdenken, was noch so gemacht werden kann. Oder zumindest sollte man doch diese Debatte bitte mal führen. Und dann vergehen so die Jahre. Und im Jahr 2017 kommt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und macht genau das. Er ändert das Polizeigesetz in seinem Bundesland und führt genau diese Idee ein, die sowohl Schily als auch Schäuble damals eigentlich schon geäußert haben. Er führt nämlich den sogenannten Präventivgewahrsam ein, und zwar einen, der über mehrere Wochen andauert und potenziell unendlich lang ist. Das heißt, was in diesem bayerischen Polizeigesetz dann geregelt wurde, war, die Polizei, Polizistinnen und Polizisten dürfen Personen in Haft nehmen, also in ein Gefängnis bringen, in Gewahrsam nehmen, ohne dass diese Person etwas getan hat. Also dieser Person wird dann auch es findet kein Prozess statt, sondern die Person wird mitgenommen, um zu verhindern, dass sie in Zukunft Straftaten begehen kann. Und in Bayern wird das auf standardmäßig 3 Monate dann festgelegt. Und es wird aber auch in das Gesetz reingeschrieben, dass es potenziell immer weiter verlängert werden kann, dass man diese Person immer weiter festhalten kann. Und das wurde dann, das war sozusagen dieser Startschuss über diese Debatte über Polizeigesetze, wo ich dann auch begonnen habe, ganz viel über das Thema zu berichten, was zu Recht von sehr, sehr vielen Menschen als Paradigmenwechsel beschrieben wurde. Dass das einfach eine völlig neue Dimension ist von dem, was Polizei da in Bayern machen darf. Das ist eine völlig neue Idee und in dem Gesetz steht aber spannenderweise eigentlich an keiner Stelle der Gefährderbegriff drin. Obwohl das die Personen waren, die man im Kopf hatte und die man damit gemeint hat, steht im Gesetz nicht der Gefährderbegriff, sondern dort steht an jeder Stelle, wo Gefährder gemeint ist, drohende Gefahr. Und das war der Rechtsbegriff, den man da aufgegriffen hat, über den man das dann geregelt hat oder über den man das in das Gesetz eingeführt hat. Und dieser Begriff der drohenden Gefahr war dann halt nicht mehr auf Bayern beschränkt, sondern wurde dann von anderen Innenministern in anderen Bundesländern aufgegriffen und dort übertragen und verschiedene polizeiliche Befugnisse daran geknüpft. Was ich total spannend finde, ist, es gab dann einen ziemlich großen Protest zu der Zeit auch und ich habe das mal, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab vor einer Woche so ein neues Tool von Zeit, wo man so Begriffe eintragen kann und dann gucken kann, wie oft das im Bundestag verhandelt wurde. Und dieser Gefährderbegriff, obwohl der ja Anfang der 2000er eigentlich zum ersten Mal verwendet wurde, und zwar gegen Personen, die keinen europäischen Pass haben, ist es so eine richtig große Debatte eigentlich erst geworden, in dem Moment, wo es um Polizeigesetze geht. Also um dem Moment, wo potenziell auch deutsche Personen betroffen sind, ist die Debatte eigentlich erst so richtig groß geworden und haben sich dann auch massive Proteste dagegen formiert. Diese Proteste waren ziemlich groß in den verschiedenen Bundesländern, in Bayern auch. Dennoch sind ja diese Gesetze zum größten Teil durchgeführt worden. Also es gab auf jeden Fall eine Sensibilisierung. Trotzdem sind in ganz vielen Bundesländern diese Gesetzesänderungen in Kraft getreten, sind jetzt geltendes Recht dort. Und für mich war eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo diese, also ich habe viel Berichterstattung gemacht über diese Gesetze, solange sie noch in den Landtagen waren, solange sie verhandelt wurden, ab dem Moment, wo sie verabschiedet worden sind, war für mich dann eigentlich die neue Frage, wie wird es denn jetzt angewendet? Also wie diese neuen Befugnisse, die die Polizei jetzt hat, was macht sie damit, gegen wen wendet sie die an? Und speziell für Bayern war es dann so, dass es mehrere Anfragen gab in den Landtag von den Abgeordneten, die immer mal wieder bei der Regierung angefragt haben, so wie viele Personen wurden im Präventivgewahrsam genommen, wie viele Personen haben elektronische Fußfesseln bekommen, all das. Ich habe diese Antworten oft bekommen und tatsächlich waren die aber oft so ein bisschen mau. Also teilweise hat man die Zahlen bekommen, aber man konnte total wenig daraus lesen, was hinter den Zahlen letztendlich steht, wer die Personen dahinter sind. Und das große Glück für Bayern speziell war, dass es eine Prüfkommission gab. Es wurde von der Regierung eine Prüfkommission eingesetzt, die das Gesetz verfolgt hat, volle Akteneinsicht hatte und dann einen Abschlussbericht vorgelegt hat. Das ist erst 2 Wochen her. Und das war super spannend, weil in diesem Abschlussbericht tatsächlich geschrieben wurde, dass in dieser ersten Zeit, in die es dieses neue bayerische Polizeigesetz gab, praktisch, also statistisch gesehen, jeden Monat eine Person für länger als 2 Wochen in Gewahrsam genommen wurde, in diesen sogenannten Präventivgewahrsam. Zum Teil wurden diese Personen für 1 Monat, 1,5 Monate, 2 Monate festgehalten. Und vor allen Dingen, das war für mich das Spannendste daran, stand da drin, dass 16 der 19 Personen keinen deutschen Pass haben. Dass dieses Gesetz und dieser Präventivgewahrsam ganz eindeutig vor allen Dingen gegen Nichtdeutsche eingesetzt wurde in Bayern in der ersten Zeit. Und das war total gut auch, dass es diesen Abschlussbericht gab. Ich habe dann darüber berichtet und es wurde auch von vielen Organisationen aufgegriffen. Also da gab es dann nochmal so einen Zusammenschluss von also so Pro Asyl und Unteilbar und so andere Bündnisse, die sich gegen europäische Abschottungspolitik einsetzen sonst, haben das dann sozusagen nochmal als Anlass genommen, dieses Thema auch für sich aufzugreifen, sich auch mit Polizeigesetzen zu beschäftigen und sich dazu zu positionieren. Und nun, wie geht es weiter? Für mich ist so ein bisschen die Frage, oder ich glaube, das, was für mich gerade total spannend ist, ist nochmal zu schauen, wie es in den anderen Bundesländern aussieht. Also jetzt zu allen anderen Landtagen hinzugehen, wo es schon neue Polizeigesetze geht und genau dieselben Anfragen dort zu stellen. Also rauszufinden, wie wird es eingesetzt, wie viel wird es eingesetzt? Wurden diese Versprechungen, die teilweise gemacht wurden, während des Gesetzgebungsprozesses eingehalten? Also wo teilweise gesagt wurde, man wird diese Mittel nur für den absoluten Ausnahmezustand zurückhalten und nur dann einsetzen. Und eine andere Frage, die ich weiter verfolgen werde und die ich gerade total spannend finde, ist, was das mit der ganzen Struktur der Polizei an sich macht. Also dadurch, dass die Institution Polizei diese ganzen neuen Befugnisse bekommt, stellen sich ihr ja auch neue Herausforderungen oder sie muss sich irgendwie auch umstrukturieren. Und was da schon gerade stattfindet, ist unter anderem, dass sie so neue Prognoseinstrumente einkauft. Also das hier ist ein Fragebogen. Das Instrument heißt Radar-ITE. Das wurde vom Bundeskriminalamt entwickelt, gemeinsam mit PsychologInnen von der Uni Konstanz. Und die Idee ist, dass man diesen Gefährderbegriff so ein bisschen mit Inhalt füllt. Also dass man so einen standardisierten Fragebogen herstellt, in dem abgefragt werden soll, letztendlich, wie gefährlich eine Person ist. Also wie wahrscheinlich es ist, dass sie in Zukunft eine schwere islamistische Straftat begehen wird. Genau, und da werden solche Sachen abgefragt wie vergangene Gewalterfahrung oder Ausbildung, Auslandsreisen, Mehrsprachigkeit. Genau, und sich diese Prognoseinstrumente anzuschauen und zu gucken, was das eigentlich macht mit einer Polizei. Also wenn Polizei solche standardisierten, also was macht das mit einer Polizistin und Polizisten, wenn sie dann so einen Score rausbekommt, wenn sie eine Person da durchklickt durch diesen Fragebogen und dann am Ende rauskommt, diese Person hat ein hohes Risiko. Was macht das auch psychologisch mit einer Polizei, dass sie diese Prognoseinstrumente bekommt. So ein bisschen zum Schluss. Ich glaube, das Ganze spielt sich letztendlich in einer größeren Entwicklung ab. Also diese Polizeigesetze waren nochmal Anlass, darüber zu reden, was für Befugnisse die Polizei hat. An ganz vielen anderen Stellen in den letzten Jahren musste die Polizei aber gar keine Gesetzesänderungen vornehmen, um mehr zu dürfen. Und ich finde ein total bezeichnendes Zitat von, oder was ich ganz oft höre im Gespräch mit Menschen, die im Innenministerium oder in der Polizei arbeiten, ist, dass sie sagen, wir haben eigentlich alle Daten. Also wir haben eigentlich Zugriff auf unglaublich viele Daten. Das hier ist ein Bild von der Vorbereitung vom G20-Gipfel in Hamburg, wo die Polizei auch gesagt hat immer wieder, wir haben eigentlich ganz viel Zugriff auf Daten. Unser Problem im Moment ist eher die Visualisierung oder die Nutzung dessen, die Verfügbarmachung dessen. Und da findet gerade so ein Trend statt, oder was ich immer wieder beobachte, ist, dass zum Beispiel Menschen neu eingestellt werden jetzt bei der Polizei. Es werden Stellen ausgeschrieben für so Datenanalystinnen und Analysten. Also das ist eigentlich gerade so ein bisschen der Trend, dass die Polizei sich dahin orientiert, zu schauen, dass sie die Daten, die sie schon hat und auf die sie schon Zugriff hat, wie sie die neu nutzen kann. Und ich habe Anfang der Woche ein Interview geführt mit jemandem, der ganz viel zu Predictive Policing forscht, Simon Eckbert, der lehrt hier auch an der Technischen Uni in Berlin. Genau, und im Gespräch mit ihm ist nochmal für mich total klar rausgekommen, er meinte, aus seiner Perspektive läuft eigentlich alles gerade darauf hinaus, auf so eine Plattformisierung nennt er das. Also dass eigentlich so die Idealvorstellung der Polizei von dem, was er gerade hört, immer ist, dass das Ganze auf eine Plattform, also alle Daten, die die Polizei zur Verfügung hat, die sie selbstständig erheben kann oder auf die sie Zugriff gewinnt von Dritten, also von Unternehmen zum Beispiel, dass die alle zu einer Plattform zusammengefügt werden, wo dann nur noch der Name eingegeben werden muss, der Person, für die ich mich gerade interessiere. Und dann öffnet sich sowas, dann öffnet sich so ein Netzwerk drumherum, wo die Person, für die ich mich interessiere, in der Mitte steht und dann all ihre Kontaktdaten, ihr Arbeitsplatz, ihr Wohnort, die Person, mit denen sie in Kontakt steht, mit denen sie vielleicht schon mal gemeinsam kontrolliert wurde, auch kleinere Ordnungswidrigkeiten, wo die Person schon mal aufgefallen ist, wo sich alles in so einem großen Netz öffnet und dann einsehbar ist für die Polizei. Was da jetzt so ein bisschen dann der Weg nach vorne ist es eigentlich zu sagen, es ist eine total gute Chance, dass es diese neuen Polizeigesetze gab, weil das nochmal so ein bisschen Wind in diese Diskussion reingebracht hat und weil uns das nochmal die Chance gegeben hat, mitzureden da und mitzudiskutieren. Und die nächste Frage muss jetzt sein, wie kann das kontrolliert werden? Wie kann das eingefangen werden? Wie können diese ganz, ganz vielen Daten, auf die Polizei zum Teil schon Zugriff hat oder auf die sie sich gerade über neue Gesetze Zugriff verschafft, wie kann das überhaupt noch kontrolliert werden, was damit passiert und wer dadurch in den Fokus gerät und wer diese Personen sind, die dann teilweise ja sowas wie Präventivgewahrsam erleben, also die extrem schwere Grundrechtseingriffe erleben aufgrund von solchen Prognosen, die aus diesen Daten gewonnen werden. Meine letzte Folie, um nochmal so einen positiven Ausblick zu geben, ein großes Nein. Dieses Nein kommt nicht von mir, sondern es gibt total coole Menschen. Das hier ist von der Polizeiklasse München. Das ist so ein KünstlerInnen-Kollektiv, die sich zusammengeschlossen haben, die gerade ganz viel Protest gegen sowas organisieren und die auch ganz maßgeblich hinter diesem Protest in Bayern standen. Und das lohnt sich super doll, sich deren Arbeit mal anzugucken und zu sehen, wie die gerade auf so ganz kreative Formen versuchen, solche Sachen irgendwie verständlich zu machen für Menschen oder greifbar zu machen, was da eigentlich gerade im Hintergrund bei der Polizei läuft und was sich da gerade verändert. Dankeschön.
Marie Bröckling und ihr Vortrag Ein Jahr neue Polizeigesetze und nun, den sie im September 2019 auf einem Kongress ihres Arbeitgebers gehalten hat, zur Feier von 15 Jahre Netzpolitik.org. Das Portal versteht sich als Plattform für digitale Freiheitsrechte. Nach Bröcklings Vortrag meldete sich Gerhard Baum aus dem Publikum zu Wort. Baum war von 1978 bis 1982 Bundesminister des Inneren in der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt. Seit 1954 ist Baum in der FDP und er hatte Marie Bröcklings Kritik noch etwas hinzuzufügen.
Ich möchte noch sagen, dass das bayerische Polizeigesetz in Teilen aus meiner Sicht verfassungswidrig ist. Es sind Verfassungsbeschwerden anhängig und es wird so nicht bestehen bleiben. Es gibt ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das sogenannte BKA-Urteil, das mein Freund Hirsch und ich und andere erstritten haben. Da ist die Grundlage für alles drin. Und die Länder haben sich nicht an dieses Urteil gehalten. Das ist überhaupt eine Krankheit, dass der Gesetzgeber, der zur Ordnung gerufen wird durch das Verfassungsgericht, sich hinterher nicht an den Spruch des Verfassungsgerichts orientiert. Also wir haben eine gewisse Hoffnung, dass zumindest das bayerische Gesetz in Teilen vom Verfassungsgericht vernichtet wird. Hoffentlich.
Klingt auch nach einem guten Thema für den Hörsaal, diese Auseinandersetzung, die Gerhard Baum da gerade beschreibt, rund ums Bundesverfassungsgericht. Für heute aber war's das aus dem Hörsaal. Wenn ihr mehr wissen und hören wollt, nicht nur, aber auch zu diesem Giga-Thema Digitalisierung, dann findet ihr mehr Vorträge auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und bedanke mich für euer Interesse. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.